Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Eigentlich könntet ihr unseren Podcast von letzter Woche nochmal 1:1 hören, denn viel geändert hat sich auch bei den zweiten Events der Q-School nicht wirklich. Erneut haben sich 3 Rückkehrer und 3 erstmalige Profis qualifiziert und erneut war das Ganze aus deutschsprachiger Sicht ja eher etwas frustrierend. Dennoch müssen wir darüber reden und nicht nur darüber, deswegen, weil die Ergebnisse feststehen, sondern ja auch, weil die Snooker-Saison 2024-25 schon wieder vor der Tür steht. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance zur Entscheidung in der Q-School. Kathi und Chris sagen Hallo. Hallo Kathi.
Hallo Christian. Okay, ich muss das jetzt kurz einmal sagen, weil das vergesse ich bestimmt in meiner Emotionalität gleich wieder. Wenn man objektiv von außen auf diese Q-School-Ergebnisse guckt und sagen wir mal jetzt, jetzt gar nicht persönlich irgendwie involviert ist oder irgendwelche Favoriten hat, dann glaube ich, muss man sehr zufrieden sein mit dem Ausgang. Weil, wie du es gesagt hast, wir haben eine Balance aus Leuten, die sich wieder zurückgekämpft haben. Und das sind auch weitestgehend Leute, wo ich sagen würde, okay, die kann man sich schon nochmal gut anschauen die nächsten 2 Jahre. Ich hatte ja eine lange Liste an Leuten, die ich nicht mehr sehen wollte. Viele von denen haben sich auch nicht qualifiziert. Also objektiv gesehen kann man schon sagen, okay, das ist eine gute Mischung, auch gerade, weil sich so viele junge Leute durchgesetzt haben. Weil so inspirierte Sturmläufe haben wir echt gesehen von Leuten, die so unbekümmert aufgespielt haben und sich damit jetzt direkt einen Profi Tourplatz gesichert haben. Also sehr beeindruckend auf vielen Ebenen, sehr ausgeglichen von der Durchmischung an Alt- und Neuprofis. Also in dem Sinne objektiv gesehen eine erfolgreiche Q-School, die eher für als gegen das Format gesprochen hat. Aber, Christian, aber.
Ja, aber du hast absolut recht. Alan Taylor mit 39 Jahren, das glaubt man ja eigentlich gar nicht, dass er schon 39 ist, ist der Älteste der Akteure, die sich jetzt über die Q-School ein Ticket geholt haben. Aber das große Aber, ne? Wir haben es ja schon befürchtet, nach dem Ausscheiden im ersten Event wurde Flo ja eigentlich sich so halb selbst geschlagen hat bei dieser genialen Ausgangslage, dass es im zweiten Event nicht einfacher wird. Und trotz einem ja eigentlich recht guten ersten Match und auch insgesamt eigentlich einem zumindest sehr ausgeglichenen Duell gegen Mark Joyce, ist er dann genau gegen eben jenen rausgeflogen, wie schon in Wien, als wenn sich das irgendwie im Schicksal schon angedeutet hat.
Ja, und der ist ja in Wien nicht nur irgendwie gegen den Mark Joyce rausgeflogen, sondern in einem Entscheidungsframe da, das war bitter. Und jetzt gab es das Rematch und eigentlich sah es auch nicht schlecht aus für Flo Nüssler, ne? Der hat wirklich gekämpft und insgesamt, also wir haben es ja nicht gesehen, weil die ja Runde um Runde immer nur den Julian Boyko in den Livestream gepackt haben. Ich bin am Screamen deswegen, wegen dieser Streamwahl. wir haben es ja nicht sehen können. Wir durften es ja nicht sehen, aber rein auf Basis der Statistiken hat der Flo Nüssler eigentlich im zweiten Event doch nochmal deutlich besser, flüssiger gespielt als im ersten. Da kamen plötzlich die Breaks, ne? Da kamen die 50-plus-Breaks, die wir weitestgehend suchen mussten in dieser ersten Q-School. Also in dem Sinne wirklich eigentlich sehr, sehr gut gelaufen für ihn, hat sich frei gespielt und dann, also gerade in diesem ersten Match gegen den Nicolas Montreux, kann man auch sagen, okay, hätte er jetzt da 2 Frames abgeben müssen, wahrscheinlich nicht, ja, der 5. war noch dazu knapp, aber da kamen die 74, die 57 und die 52, also da war der Flo Nüssler eigentlich auf Betriebstemperatur und traf dann eben auf Mark Joyce und ja, es ging in den Entscheidungsframe und ich konnte nicht mehr. Und da waren halt, also Flo hatte gut begonnen mit der 63 im ersten Frame, aber dann den zweiten Frame wieder so knapp verloren und sich dann aber immer noch so im Spiel gehalten. Aber Mark Joyce dann halt mit der 63 im Entscheidungsframe. Und das hat dann gereicht und mir hat es auch gereicht, Christian, mit dem Snooker. Also ich habe wirklich mein Fansein, also dem Sport gegenüber, nicht Flo gegenüber, wirklich hinterfragt, warum tun wir uns das an? Es war schon sehr, sehr bitter. Es sieht aber auf der Order of Merit, ne, auf dieser Rangliste nach der Q-School jetzt nicht verheerend aus, was jetzt zum Beispiel Shootout angeht.
Ja, das stimmt natürlich, aber es ist trotzdem Es wirkt einfach wie eine riesig vergebene Chance, auch dieses Jahr leider. Was vor allem halt einfach an diesem blöden ersten Event liegt, ne, wo ja alles bereitet war für ihn, wo man eigentlich gedacht hat, das wird's, aber ja, es sollte anders kommen. Mark Joyce hat dann sang- und klanglos in der Runde danach gegen eben jenen Julian Boyko dann verloren, der wiederum dann in der letzten Runde verloren hat und sich damit auch ebenfalls nicht wieder nicht das Profi-Ticket geholt hat. Naja, ne, dann haben wir ja unser Stammduell für die nächste Q-Tour-Saison wieder sicher.
Wunderbar, aber kommende Saison mit anderem Ausgang. Ja, und zwar durchgehend. Da kommt ein Whitewash von Flo Nüssle gegen den Julian Boyko nach dem anderen. Ja, also ich meine, wo wir uns jetzt denken, boah, der arme Flo, das hat es wieder nicht geklappt. Also ganz ehrlich, Julian Boyko und seine Fans, also die müssen sich das ja also doppelt denken, weil einfach, ich hatte die gesamten Q-Schools jetzt über das Gefühl, man möchte dem Julian Boyko wirklich den Teppich ausrollen und man möchte den wirklich irgendwie zum Profi machen, weil ja wirklich jedes Match von dem gestreamt wurde. Und es wurde nur eins gestreamt, ja. Das ist jetzt nicht so, okay, der hat jetzt immer auf den vier Tischen gespielt, die gestreamt wurden. Nein, es wurde ein Tisch gestreamt und immer Julian Boyko. Ja, da habe ich das Gefühl, das Establishment möchte, dass Julian Boyko sich qualifiziert. Ja, und dann scheidet er aus in der letzten Runde gegen Farag Ajay, der das souverän gemacht hat, ne? Und dann auch noch 1-4, Mensch, Julian. Ach, Christian, ich bin schon wieder zu frustriert. Ne? Leute schalten schon wieder ab. Aber es ist wirklich, also mein Herz bricht, aber vor allem natürlich für den Flo Nüssle. Der so gut eigentlich dann reingekommen war in diese zweite, schwerere Q-School. Und jetzt denke ich mir natürlich, was wäre gewesen, wenn die umgedreht gewesen wären, ne? Wenn der Drop für die zweite Q-School ein bisschen angenehmer gewesen wäre und die erste wäre härter gewesen. Aber gut, wir wissen es alles nicht. Wir wissen, Flo, nächstes Jahr wieder Q-Tour. Da gibt es wieder Möglichkeiten und da wird er das da jetzt mal schaffen. Also ich glaube weiterhin komplett dran, dass Flo Nüssle Snooker-Profi wird. Jetzt müssen wir halt noch ein Jahr warten, aber wir haben das ja auch schon bei anderen Leuten gesehen. Wir haben das auch bei anderen Leuten gesehen, die da 5, 6, 7, 8 Hayden Pinheim-Versuche brauchen, um da irgendwie ranzukommen und dann klappt es dann doch mal. Und na, wir denken an Jamie Clark und all die Leute und auf die gucken wir ja auch jetzt nicht mit Mitleid, sondern wir gucken mit Bewunderung drauf über ihre Beständigkeit und ihr Nicht-Aufgeben und das brauchen wir jetzt bei Flo eben auch ein bisschen. Das heißt, wir bleiben dran, ne? Und ja, ich meine, der Flo ist und bleibt einfach ein super Typ. Also der hat mir auch kurz nach seinem Match, hat er mir auch geschrieben und so. Also ja, wir werden mit Flo in Kontakt bleiben, das ist ja ganz klar. Wir haben ja auch unsere Aktion hier durchgezogen zu seiner Unterstützung, die ihn riesig gefreut hat. Und ja, also das Geld war, glaube ich, gut investiert, um ihn da zu unterstützen. Und jetzt gucken wir uns die nächste Saison an, aber ganz ehrlich, also wer auch immer da den Flo Nüssle im Draw sehen wird, der ist in seinem Viertel, ne, der wird in Ehrfurcht erstarren, sage ich dir, Christian. Das werden wir nächste Saison nochmal einen ganz anderen Flo Nüssle zu sehen bekommen.
Das werden wir hoffen und ich meine, er ist ja auch noch gut und jung, ne? Also 22 Jahre, er hat noch Zeit, zur Not wird er mit 23 dann halt Profi. So wird es kommen, so hoffen wir das natürlich auch. Insgesamt war es ja auch aus deutschsprachiger Sicht generell nicht allzu erfolgreich. Ne? Paul Schopf, der zweite Österreicher, auch relativ früh wieder ausgeschieden. Und was dann halt auch relativ schnell feststand, nicht, dass wir uns da große Hoffnungen gemacht haben, sage ich mal. Aber naja, so Außenseiterchancen vielleicht, vor allem nach den Q2-Ergebnissen. Aber mit dem Aus von Ümit Dikme stand dann halt auch fest, wir werden tatsächlich nächste Saison keinen Profi aus Deutschland auf der Main Tour haben.
Ja, und das zum ersten Mal seit x Jahren. Ne? Da haben wir uns wirklich auch an diesen Luxus schon gewöhnt. Ja, mit natürlich Lukas Kleckers und mit Simon Lichtenberg. Aber das kann ja auch alles wieder werden. Und Ümit Dikme hat sich die Saison toll verkauft. War in der Q-School auch jemand, mit dem man rechnen musste. Hat jetzt in der vierten Runde im zweiten Event auch wieder knapp im Entscheidungsframe verloren gegen Stephen Hallworth. Auch der ja jemand, ähnlich wie Julian Boyko, so eine Art Top-Favorit für die Q-School, der es jetzt auch nicht geschafft hat. Und da leiden wir natürlich auch mit den KollegInnen von SucaPro. Da muss man auch ganz klar sagen, die den Steven ja, also die haben ja eine ganze Sponsoring-Aktion gemacht für den und sind da auch sehr involviert. Und ja, also na, da können wir jetzt echt eine Selbsthilfegruppe hier gründen an Leuten, die Leute unterstützen, die es so verdient hätten, Profi zu sein und es ist wieder dieses Jahr nicht geschafft haben. Also auch ja, Steven Hallworth, das also ist auch tragisch. Ümit Dikme hat wirklich auch gut gespielt, hat auch einen 78er-Break gespielt gegen Steven Hallworth. Und dann letztlich, es war relativ parallel eigentlich zu dem Spiel von Flo Nüssle, ne? Weil einfach der Steven Hallworth dann eine 62 im Entscheidungsframe gemacht hat. Also es war quasi, also auch wir konnten es ja nicht so richtig sehen, aber ja, es schien etwas parallel in der Tragik zu sein in diesem Entscheidungsframe. Ach, traurig, ja. Also einige Leute, die es nicht geschafft haben. Manuel Ederer müssen wir vielleicht auch noch ein Wort verlieren, der doch so weit dann immer gekommen ist, dass ich wirklich mal neugierig wurde und mal ein bisschen mich informiert habe über den. Auch sehr, sehr, sehr gut im Pool, ne? Und noch gar nicht so lange beim Snooker dabei. Und wird wohl von Lasse Münstermann gecoacht. Also bin ich gespannt, ob wir den nächstes Jahr wieder in der Q-School sehen. Bin noch gespannter, ob ich den mal jetzt bei einem Amateur-Grand Prix oder sowas in Deutschland zu sehen bekomme. Also der hat sich auf jeden Fall auf meinen Radar gespielt. So viel kann man, glaube ich, sagen in dieser Q-School. Ist dann ausgeschieden gegen Conor Benzey im zweiten Event. Also ja, wir haben auch wieder echt Leute, die es nicht geschafft haben. Also James Cahill, ne? Der es nicht geschafft hat. Dylan Emery. Und natürlich, Christian, auch wieder nicht dabei. Sean O'Sullivan. Kannst du das glauben, dass der sich nicht qualifiziert hat?
Aber erst im vorletzten Match ausgeschieden. Und dann ja auch gegen jemanden, der sich das Tourticket geholt hat am Ende. Ja, also. Ja, es gibt wirklich ja wieder einige Namen, die dann ein weiteres Jahr oder zumindest jetzt sogar seit langem dann mal wieder nicht unter den Profis sein werden. Was mir da auch wieder aufgefallen ist, es sind viele auch sehr früh ausgeschieden, wo ich dachte, Mensch, die kommen noch, die müssten eigentlich ein bisschen weiterkommen. Liam Highfield zum Beispiel, Andy Hicks, Oliver Brown, das waren alles Namen, die sind relativ schnell im zweiten Event verschwunden gewesen. Also es war nicht unbedingt die Q-School für die Top-Favoriten dieses Jahr.
Das kann man sagen. Und wie gesagt, objektiv freuen wir uns ja auch darüber. Es war wieder so ein bisschen die Q-School auch der Unbekümmerten, ne? Ein Chris Totten, der sich hier komplett durchgespielt hat. Anthony Kowalski natürlich aus Polen. Also hallo, was ist denn das für eine Geschichte, bitte? Ja, da hat jetzt ja Sean Murphy ja auch noch gepostet, wie er damals als Star dem Anthony Kowalski mitteilen durfte, dass ihm ein Tisch zur Verfügung gestellt wird. Also, und das war jetzt vor x Jahren, ne? Und jetzt plötzlich ist der Profi und auch halt, ja, auf so eine coole Art und Weise ist der Profi geworden. Ich meine, 4-1 gegen Simon Blackwell, hat eine 58 gespielt, eine 66, eine 64. Da war nicht viel zu holen für den Gegner. Und jetzt haben wir den Anthony Kowalski. Also ich meine, das ist doch auch richtig, richtig schön. Der ist 20 auch erst. Und jetzt haben wir einen polnischen Profi hier auf der Tour. Wie gesagt, hat den James Cahill geschlagen. Also auch nicht auf die leichte Art und Weise sich hier das Tourticket erkämpft. Also freut mich auch riesig, dass wir auch diese Mischung haben an Nationen wieder. Na, also man kann eigentlich nicht meckern, wenn es jetzt nicht unsere Herzensspieler nicht geschafft hätten.
Ja, das ist es. Anthony Kowalski, der aus Polen kommt. Wie gesagt, ein erstmaliger Profi. Alle anderen drei Spieler, die sich in der europäischen Q-School beim zweiten Event qualifiziert haben, kehren zurück auf die Tour nach mehr oder weniger langen Phasen. Chris Totten nach 5 Jahren wieder auf der Tour, bezwang Lewis Uller mit 4-2. Farag Ajaib überraschend deutlich gegen Julian Bojko gewonnen mit 4-1 im finalen Match. Kehrt nach 2 Jahren damit auf die Tour zurück, spielt ja inzwischen für sein Heimatland Pakistan. Und Mitchell Mann hat es auch geschafft, 4-2 gegen Joshua Thomond. Das war ein etwas längeres Match, aber insgesamt recht hochklassig. Also es ist eine bunte Mischung. Und was mir auch auffällt und was man im Zusammenhang dann auch mit den asiatischen Turnieren, kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, sagen muss, es ist das erste Mal seit 2015, ich habe extra nachgeguckt, dass über die Q-School kein einziger chinesischer Spieler auf die Tour gekommen ist.
Ja, das krass liegt halt daran, dass jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viele sehr gute junge chinesische Spieler auf die Tour gekommen sind. Und jetzt ist halt mal so eine kleine Ebbe da. Ist ja auch gut, zeigt auch wieder, dass wir keine Panik haben müssen. Na, wir haben jetzt auch, weil Hego Qiang auch so gut gespielt hat und so, Zhang An Da, ne, da hatten wir jetzt diese Saison natürlich auch wieder unsere Lieblingsdiskussion. In 5 Jahren sind dann die Top 16 der Welt, alle 16 aus China. Ja, also auch da muss man jetzt vielleicht wieder so ein bisschen Gleichgewicht reinbringen in die Diskussionen. Ja, und da hat die Q-School sich ja auch wieder zu beigetragen. Ich denke, wir werden nächstes Jahr nicht die gleiche Schlagzeile wieder haben in unserem Podcast, wenn wir über die Q-School sprechen. Also keine Panik, denke ich, aber trotzdem natürlich eine interessante Randnotiz jetzt in diesen Events. Ja, also es haben sich halt Leute durchgesetzt und andere nicht. Ne? Das ist halt leider so. Aber es tut so weh, Christian. Ich bin jetzt froh, dass es auch vorbei ist, ganz ehrlich. Also es war schon hart, also auch zum Zuschauen. Ja, haben wir ein bisschen Selbstmitleid jetzt wieder. Bei uns hat es natürlich am härtesten getroffen. Nur auf gar keinen Fall die Leute, die da gespielt haben und es ging um ihre Karriere. Nein, wir müssen Mitleid mit uns selbst haben.
Oh je. Ja, also so ist es dann. Und es gibt ja aber auch ein paar schönere Geschichten. Ne? Also muss man ja auch sagen, auf der asiatischen Q-School zum Beispiel gab es in diesem Jahr ja im Prinzip, also wenn man jetzt vielleicht Sunny Akani mal rausnimmt, kaum Favoritensiege. Die größeren Namen Gao Yang, Luo Honghao sind alle relativ früh dann rausgegangen oder haben es eben nicht geschafft. Über die Q-School in Asien-Ozeanien kam jetzt Haris Tahir aus Pakistan durch und auch der Inder Kreish Gurbakhsani. Und ich dachte erst so, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Der war, glaube ich, in der WSF-Championship oder so, also in der WSF-EM war der so unfassbar gut, oder? Also irgendwie kam mir der Name bekannt vor.
Naja, so in der WSF-Championship hat er gegen Gao Yang im Entscheidungsframe in Runde 4 verloren, ne? Hat aber davor den Vladislav Gradinari geschlagen. Also ich glaube, deswegen ist
und
er
einfach. Flo, glaube ich, ne? Weil, hat er nicht Flo in der Gruppenphase geschlagen?
Ja, mit 3-0, genau. Da ging der mir schon richtig auf die Nerven. Nein, ich habe mich wirklich, also ich habe mich gefreut, als sie sich durchgesetzt hat, weil so ähnlich wie dir ging es mir da auch so, man hat so das Gefühl, Mensch, von dem hat man schon mal was gehört und das stimmt leider in dem Fall auch. Nein, wirklich, glaube ich, ein guter Typ, 21 Jahre alt und super cool, aber auch, finde ich, im ersten Event richtig schlecht unterwegs, ne? Da hat er gleich sein erstes Match nämlich verloren im Entscheidungsframe und hat sich dann hier komplett durch die zweite Q-School gespielt, hat auch Himanshu Jain geschlagen zum Beispiel, also super cool, super coole Vorstellung. Im Finale auch gegen Muhammad Nassim Akhtar. Und jetzt haben wir ihn auf der Tour. Jetzt werden wir hoffentlich noch viel, viel mehr von ihm sehen. Und ja, also viel mehr wissen wir auch noch nicht. Ne? Wir wissen, er hat WSF sehr gut gespielt. Der hat auch Q-Tour gespielt. Also man hat den, hat der, also Ümit Dikme hat den in der Q-Tour schon geschlagen. Also das ist ein bekannter Name und da freuen wir uns ja auch drauf, den dann als Profi zu sehen. Insgesamt, ich habe mir jetzt gedacht, also wir haben ja so ein bisschen Schwierigkeiten, ne, Christian, so als Normalfans uns manchmal mit den Siegern der Q-School Asien so richtig auseinanderzusetzen, die wir dann immer erst kennenlernen, wenn sie dann schon auf der Tour sind. Zum Beispiel Haris Tahir, der sich hier durchgesetzt hat. Na, von dem, also für mich ein wirklich unbeschriebenes Blatt bis zu dieser Q-School. Ich dachte mir, Mensch, es gibt doch diesen Presseverteiler. Ja, von World Snooker Tour. Da kriege ich ja manchmal so E-Mails über den Sponsor oder hier neue Pressemitteilung, Ronnie O'Sullivan jetzt hier, neuer Ambassador, ne, für Saudi-Arabien und all das. Und da hätte ich mich doch gefreut, wenn man zu allen Q-School-Leuten auch mal so ein kleines Dossier bekommen würde. Weil die sind ja neu. Die sind ja neu. Gut, Alan Taylor, da kann ich mir was drunter vorstellen. Ne? Aber vielleicht für die anderen so, hey, das ist der so und so, so alt ist der. Ne? Alles, was Snooker Org natürlich schon hat. Aber vielleicht dann auch noch, so spricht man den aus übrigens. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, nicht ein wahnsinniger Aufwand, aber doch schön für eine breitere und auch internationalere Snooker-Berichterstattung. Also an der Stelle doch vielleicht mal Grüße an den Weltverband, dass man doch so mit einfachen Mitteln ne, so ein bisschen auch das Interesse an den neuen Leuten noch ein bisschen mehr schüren könnte.
Bin mir nicht wirklich sicher, ob World Snooker Tour selber weiß, wie man die Spieler teilweise ausspricht. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht für eine andere Sendung. Apropos andere Sendung, wir schulden euch ja noch ein paar. Aber das wird es demnächst natürlich auch hier geben. Denn es dauert ja noch ein bisschen, bis die neue Saison in die Vollen geht. Nämlich noch bis zum 10. Juni. Hoppla. Das ist ja schon in 8 Tagen. Aber kurzes Durchschnaufen. Es ist nur in Anführungsstrichen die Championship League mit den 600 Gruppen, die dann bis Ende 2026 durchgezogen wird. Also wir haben im Prinzip noch ein bisschen Zeit bis zur neuen Saison.
Ja, kein Grund jetzt zur Hektik. Man weiß ja auch, am Schluss gewinnt Karen Wilson. Also alles ganz entspannt, ne? Oder Barry Hawkins, vielleicht hat er auch wieder einen guten Saisonstart und dann geht wieder gar nichts mehr. Also da kann man sich wirklich entspannt reinfinden in Gruppe 3, Y. Und dann werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, auch wir keine Hektik. Ja, es ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe auch angesagt. Also mein Herz muss jetzt erstmal wieder heilen nach der Q-School.
Und das wird es, und dazu werden wir uns auch die Zeit nehmen. Das war's mit der Q-School 2024, die, naja, eigentlich recht schön war, aber irgendwie auch, vor allem aus deutschsprachiger Sicht, sehr frustrierend. Wir hören uns demnächst wieder hier bei Total Clearance. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.